Ja, hallo. Mal wieder aus dem Fernsehstudium, Studio der Wosikins. Und ja, es wird immer professioneller hier und wirklich eine klasse Arbeit, die Thorsten auch jede Woche macht, alles aufzubauen, vorzubereiten. Und sicherlich, das ist auch jede Woche ein Opfer, da loszuziehen und alles wieder hinzustellen, einzurichten. Und danke dir, Thorsten, dafür. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich heute mal aufgreifen möchte. Und wir werden uns eine Geschichte heute in der Bibel anschauen, die um eine Schifffahrt geht. Und wir können dort einiges über Mut, Angst, Ermutigung lernen. Der Grundgedanke war eigentlich, dass ich seit dem 14. Lebensjahr, das ist also mittlerweile 44 Jahre her, oder fast 44 Jahre her, bekam ich eine Jugendweihekarte mit einem Spruch. Und er geht: Mut besteht nicht darin, dass man die Gefahr blind übersieht, sondern darin, dass man sie sehend überwindet. Von Jean-Paul. Ich wusste bis vor kurzem übrigens nicht, dass das ein deutscher romantischer Schriftsteller war. Sein normaler Name war nämlich Johann Friedrich. Ich habe seinen Namen gerade vergessen wieder. Aber jedenfalls, er hat diesen Spruch gebracht, und dieser Spruch oder dieses Zitat begleitet mich sehr, sehr lange. Immer wieder denke ich immer mal in verschiedenen Lebenssituationen darüber nach, was bedeutet das eigentlich, Gefahren? Und so viele Gefahren kennen wir vielleicht gar nicht. Vielleicht mal ein Unfall, vielleicht mal dies und jenes, und eigentlich wachsen wir ziemlich behütet auf. Und denken so manchmal, ja, was ist denn eigentlich, ja, wo spüren wir Gefahren? Und trotzdem gibt es sehr viele Sachen, die uns eigentlich Angst machen. Wir werden nachher sehen, wie schnell es doch, wie viele und vielfältige Sachen es gibt. Nun kann ich doch noch den richtigen bürgerlichen Namen nachliefern, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Und zwar ist das Johann Paul Friedrich Richter. Das ist sein Name, das ist ein romantischer Schriftsteller, also ein deutscher Schriftsteller, der in Wunsiedel geboren wurde und der unter dem Namen Jean-Paul sehr viele Sachen veröffentlicht hat. Zunächst mal möchte ich mich mit einer Sache ein bisschen beschäftigen oder möchten das uns mal anschauen. Was ist eigentlich Mut? Wenn wir an Mut denken, denken wir an eine Beziehung. Wir sagen Angst und Mut. Wer hat nicht von seinen Eltern mal oder von Lehrern oder wer auch immer den Satz gehört: Ja, du, hab keine Angst, hab mal ein bisschen Mut. Jeder kann sich vielleicht an sowas erinnern. Und dieser Satz ist so: Ja, ich darf keine Angst haben. Oder früher, in den 60er Jahren gab es noch, also Jungs dürfen keine Angst haben. Und solche Sprüche gab es sehr viel, und wir haben Angst davor, Angst zu haben. Wir denken: Oh nein, ich darf nicht ängstlich sein. Oh nein, ich darf keine Angst haben. Und selbst das ist so ein Bild manchmal auch aus Christen. Ich darf keine Angst haben, weil ich ja Gott habe. Und wir werden gleich sehen, dass dem nicht so ist. Weil Angst ist nicht das Gegenteil von Mut. Das Gegenteil von Mut ist Feigheit. Das ist was völlig anderes. Angst brauchen wir, um zu überleben. Angst brauchen wir, um zu erkennen. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Grenzen zu erkennen und Gefahren zu erkennen, und wenn ich in der Lage bin, zu erkennen, was richtig ist oder was wo wir uns nicht übernehmen sollten, haben wir keinen Grund, Mut zu haben. Mut brauchen wir, um Angst zu überwinden. Mut ist insofern was völlig anderes als Angst. Wenn ich mit der Angst nicht umgehen kann oder mit der Angst nicht umgehe, dann ist es Feigheit. Und den Begriff, den wir alle erkennen und den wir alle brauchen, da steckt das Wort Mut drin und wir werden nachher auch relativ viel darüber reden, das ist Ermutigung. Ermutigung ist das, was wir untereinander geben können. Das ist das, was wir untereinander brauchen. Keiner kann in jeder Situation mutig handeln. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Zuversicht. Schauen wir mal in die Schrift. Wir werden uns heute vor allem mit der Apostelgeschichte Kapitel 27 beschäftigen. Und hier geht es um eine Schiffsfahrt. Mal ganz kurz erklärt zur Einführung, worum ging es. Paulus sollte nach Rom, nach Italien gebracht werden, zu einer Gerichtsverhandlung. Er war so zusammen mit allen Gefangenen, war er auf ein Schiff verladen worden und dieses Schiff lag in einer Bucht oder in einem Hafen. Und so wie das damals üblich war, etwa von Oktober bis etwas im Frühjahr hin, fand keine Schifffahrt statt. Das hatte den ganz einfachen Grund, dass es über das Mittelmeer klimatisch so war, dass zum einen Stürme auftauchten, zum anderen die Sichtverhältnisse oft so schlecht über lange Zeit waren und dass zum Beispiel Sterne oder auch Himmelskörper, die zur Orientierung dienten, nicht gesehen wurden und es einfach zu gefährlich war, um in dieser Zeit mit dem Schiff, mit dem Segelschiff unterwegs zu sein. Aber es beginnt so, dass Paulus schon warnt und sagt, lasst uns lieber nicht fahren, aber da den Seeleuten dieser Hafen nicht passte, wo sie waren, und sie diesen Hafen als ungeeignet zum Überwintern waren, es ging um die Überwinterung, haben die doch vorgeschlagen, zu sagen, wir fahren einfach los. Und Paulus hat klar vor den Gefahren gewarnt. Und wir steigen jetzt ein in Apostelgeschichte 27, 26, 16 bis 20. Und Junis wird als erstes die Stelle lesen für uns.
Im Schutz der kleinen Insel Kauda war der Sturm etwas weniger heftig und wir konnten mit einiger Mühe das Beiboot einholen. Danach legten die Seeleute zur Sicherung ein paar Taue fest um das ganze Schiff. Um nicht in der großen Sirte verschlagen zu werden, brachten sie den Treibanker aus und ließen das Schiff dahin treiben. Der Sturm setzte dem Schiff stark zu. Deshalb warf man am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Am Tag darauf warfen die Seeleute eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne am Himmel. Der Sturm ließ nicht nach und so verloren wir am Ende jede Hoffnung auf Rettung.
Danke. Also, wie es kommen musste, die fahren raus auf den Hafen und geraten in einen Sturm. Und nun stelle ich die Situation vor. Das Schiff war nicht mehr unter Gewalt zu bringen. Und sie haben also, wie gesagt, den Anker runtergeworfen, ließen sich treiben, weil das war eigentlich die sicherste Möglichkeit, um nicht weiter wegzutreiben. Und Syrte, der Begriff, der hier verwendet wird, steht für Flachwasser. Das heißt, wenn das Schiff in Flachwasser reingetrieben worden wäre, wäre es der sichere Schiffsverlust gewesen. Und stellt die Situation auf dem Schiff vor. Wir werden nachher sehen, dass über 267 Menschen auf dem Schiff gewesen sind. Und das war sicherlich nicht angenehm zu sehen, wie das Schiff knarrt, wie das Schiff fast auseinanderfällt. Und die Situation von heute auf morgen das Leben zu verlieren, die ist real gewesen. Und solche Situationen kennen wir vielleicht nicht, weil wir kennen andere Sachen. Wir kennen plötzliche Krankheit. Wir kennen Arbeitsverlust. Wir kennen einen Unfall. Oder haben zumindest vielleicht auch schon miterlebt, wenn jemand verunglückt ist. Von heute auf morgen verändert sich dein Leben. Und du stehst nicht da und sagst auf einmal, gut, okay, ich weiß, wo es weitergeht. Du hast Angst. Du hast Angst, wie wird es weitergehen? Was wird als nächstes passieren? Was kann ich tun? Und du hast zwei Möglichkeiten. Dich abzuducken, was ich sehr gerne mache, und sage, irgendwie wird es schon laufen. Oder du hast Mut und nimmst das Zepter, dann das Handeln wieder in die Hand. Schauen wir uns mal an, wie Paulus auf dem Schiff umgeht. Oder lesen wir mal die Stelle Apostelgeschichte 27, 21 bis 26. Luise jetzt.
Niemand wollte mehr etwas essen. Da erhob sich Paulus und sagte: Ihr hättet auf meine Warnung hören sollen und im Hafen bleiben sollen. Dann wäre uns dieses erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken. Alle werden am Leben bleiben. Nur das Schiff geht verloren. In der vergangenen Nacht erschien mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sagte zu mir: Hab keine Angst, Paulus. Du musst vor den Kaiser treten und auch alle anderen, die mit dir auf dem Schiff sind, wird Gott deinetwegen retten. Also seid mutig, Männer. Ich vertraue Gott, dass alles so kommen wird, wie er es zu mir gesagt hat. Wir werden an einer Insel stranden.
Danke. Ich stell mir das lebhaft vor auf dem Schiff. Paulus steht auf und sagt diese Worte. Die Seeleute, die Soldaten, der Hauptmann, die zittern vor Angst. Hinzu kommt, dass sie vielleicht gar nicht gläubig waren. Und da steht jetzt plötzlich einer da und sagt: Gott hat mir gesagt, das und das wird passieren. Und es ist nicht eine Situation, die wir oft auch erleben. Und wir sagen, ja, ich habe Glauben, aber wir finden um uns herum keinen Glauben. Wir finden um uns herum keine Zuversicht. Gerade auch jetzt in Zeiten der Pandemie, wo für vieles auf dem Prüfstand steht, vieles durcheinander läuft. Wie gehen wir um? Können wir ermutigen? Haben wir Kraft dafür? Oder ist es eher auch so, dass wir sagen, nee, es ist alles, wie ich weiß nicht Bescheid, wo holen wir uns die Kraft her? Paulus konnte so reagieren, weil er Gott vertraut, weil er auf Gott schaut, weil er sicher ist, das, was Gott eben sagt, dass es genauso sein wird, dass es eintreten wird. Aber es ist schon ein harter Tobak. Er stellt sich hin, sagt, hättet ihr auf mich gehört, macht keinen großen Vorwurf. Er ermahnt sogar die Leute, dass sie unverzagt sein sollen in der Situation. Und dann kommt die schlimmste Nachricht zum Schluss. Da steht, ihr werdet auf eine Insel auflaufen. Das bedeutet, dass das Schiff wird mit Sicherheit perdu sein. Mit Sicherheit wird das Schiff nicht zu retten sein. Und das ist wirklich solche Sache, wie wir sehen, wie Gott es auch sieht. Es geht nicht um irgendwelche materiellen Sachen. Gott sagt, alle werden gerettet werden. Alle werden das überleben. Und manchmal erwischen wir uns auch, oder erwische ich mich in dieser Situation wie heute auch, dass ich sage, wie kann man die Wirtschaft runterfahren wegen dem? Wie kann man dies machen? Wie kann man jenes machen? Ja, es ist schwer manchmal zu verstehen, weil wir daran gewöhnt sind. Aber es tut genauso weh, zu sehen, wie viele aufrechnen. Und dann sind ja nur so und so viel mehr, die krank werden oder sterben. Aber das ist nicht Gottes Sichtweise, absolut nicht. 14 Tage treiben die weiter auf der Adria herum und eigentlich hat sich relativ wenig verändert. Und die Situation spitzt sich noch weiter zu. Wir lesen mal Apostelgeschichte 27, 30 bis 38.
Aber noch in der Dunkelheit versuchten die Seeleute, das Schiff zu verlassen, unter dem Vorwand, auf dem Bug das aus den Anker auszuwerfen zu wollen, brachten sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten: Wenn die Seeleute das Schiff verlassen, habt ihr keine Aussicht auf Rettung mehr. Da hieben die Soldaten die Taue durch und ließen das Beiboot davontreiben. Noch bevor der Tag anbrach, forderte Paulus alle auf, doch etwas zu essen. Ihr wartet schon 14 Tage auf Rettung, sagte er, und habt die ganze Zeit nichts gegessen. Ich bitte euch deshalb, esst etwas. Das habt ihr nötig, wenn ihr überleben wollt. Niemand von euch wird ein Haar von seinem Kopf verlieren. Dann nahm Paulus ein Brot, sprach über vor allen ein Dankgebet, brach das Brot in Stücke und fing an zu essen. Dann bekamen sie alle wieder Mut und aßen ebenfalls. Wir waren insgesamt 276 Leute auf dem Schiff. Als alle satt waren, warfen sie die Getreideladung über Bord, um das Schiff zu erleichtern.
Danke. Diese Stelle ist so interessant. Eigentlich sagt Paulus zum Hauptmann, lass die Seeleute, die sollen nicht fliehen. Angeblich, so wollten die nämlich rausfahren, um die Tiefe zu bestimmen. Aber sie wollten sich eigentlich kurz und gut aus dem Staub machen. Sie haben nicht vertraut. Und er sagt, wenn die weg sind, sind wir alle verloren. Und auf der anderen Seite hätte Paulus auch spekulieren können. Er hätte sagen können, okay, ich bin ja eh Gefangener. Wenn der Hauptmann und die Soldaten weg sind, habe ich eine Chance freizukommen und weiter durchzuziehen. Vielleicht klappt's. Aber was macht er? Er macht das, was Gott ihm gesagt hat, was geschehen wird. Ob das für ihn in dem Moment langfristigen Vorteil hat. Und er wusste, dass die Gerichtsverhandlung mit Sicherheit für ihn nicht gerade ein Vorteil sein wird. Das finde ich beachtlich. Er sagt nicht, nimmt nicht den kürzesten Widerstand und sagt, naja gut, und es ist eben so, die sind weg und ich habe vielleicht eine Chance, sondern er sagt, nein, ich will, dass alle Leute überleben. Und das drückt er auch aus. Ja. Und es ist ein Beispiel für mich so gewesen, wie würde ich reagieren in einer ausweglosen Situation? Würde ich die Augen verschließen und so sagen, boah, ist auch egal, es wird sowieso schwierig und ist egal, ob ich jetzt hier umkomme oder nicht umkomme oder ob ich hier oder da, nein. Er hat doch den Blick auf die anderen Menschen und hat die Sachen auf sich weggedreht. Und ich ertappe mich da auch oft, dass ich sage, ja, meine Güte, ich will im Moment meine Freiheit haben. Ich möchte im Moment das haben, ich möchte jenes haben. Nein, es geht nicht um mich. Es geht um andere. Und das ist schwer in einer Gesellschaft, die sehr darauf basiert ist, sehr individualistisch zu sein. Zu sagen, nein, es geht um andere. Es geht nicht nur um mich. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr großer Kampf. Und schauen wir mal, wie es weitergeht, die Geschichte. Apostelgeschichte 27, 39 bis 42.
Bei Tagesanbruch sahen die Seeleute eine Küste, die ihnen unbekannt war. Doch entdeckten sie eine Bucht mit einem flachen Strand und wollten versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue, ließen die Anker im Meer zurück und machten zugleich die Steuerruder klar. Dann hissten sie das Vordersegel und als das Schiff im Wind wieder Fahrt machte, hielten sie auf die Küste zu. Sie liefen jedoch auf eine Sandbank auf. Der Bug rammte sich so fest ein, dass das Schiff nicht wieder vorzumachen war und das Hinterdeck zerbrach unter der Wucht der Wellen. Da beschlossen die Soldaten, alle Gefangenen zu töten, damit keiner durch Schwimmen entkommen konnte.
Nicht mal bitte noch 43 was ist das hier? 43 bis 43, 44 noch, Entschuldigung.
Aber der Hauptmann wollte Petrus retten und verhinderte es. Er befahl den Schwimmern, sie sollten als Erste über Bord springen und das Land zu erreichen suchen. Die übrigen sollten sich Planken und anderen Wrackteilen anvertrauen. So kamen alle unversehrt an Land.
So geht die Geschichte zu Ende. Weil wir haben vorhin gesehen, Paulus ermutigt auf dem Schiff. Die essen, steht sogar dann, sie waren guten Mutes, also noch vorher. Und alle tun das, um erstmal wieder überleben zu können. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's auf die Sandbank. Und das Schiff geht tatsächlich aus dem Leim. Und das waren mit Sicherheit keine großen Teile, die so auseinanderspringen, sondern das werden Bretter gewesen sein, das werden Luken gewesen sein, irgendwas, wo sich jeder dran klammerte. Denn das Beiboot, wie wir gesehen haben, hatten sie auch nicht mehr. Haben sie ja schon verloren. Und sie vertrauen Paulus in der Situation. Was hättest du gemacht? Was hätten wir gemacht in dieser Situation? Also ich kann mir das schlecht vorstellen, nur aus Filmen, wo man dann von irgendwelchen Kochen oder Schlachten und so sieht, wenn so ein Schiff unterging und was da alles dann rumschwimmt hinterher. Das muss verheerend sein. Und dann einen klaren Kopf zu behalten. Behalten wir einen klaren Kopf? Wie ist es bei dir? Behältst du Vertrauen? Ich kann mich zum Beispiel, oder in der letzten Zeit zum Beispiel, habe ich sehr oft Schmerzen links im Bein, was mir nur riesen Unsicherheit gibt beim Laufen. Überwinde ich das oder denke, na ja gut, ich schmeiße alles hin. Manchmal bin ich sehr, sehr, sehr viel dran und denke, ich schmeiße es hin, es ist viel zu schwer. Aber hast du den Mut zu überwinden? Suchst du Hilfe, um zu überwinden? Wer sind deine besten Freunde, auch in dieser Zeit? Viele Kontakte, die wir normalerweise haben in der Gemeinde, wenn wir uns sehen, sind so sehr wenig. Oder man hört sich mal, man sieht sich weniger. Aber rufst du trotzdem eine Schwester, einen Bruder an oder sagst, mir geht's gerade so und so. Der arme Andreas Weber, der kann schon ein Lied singen von meinen WhatsApp-Nachrichten manchmal, die ich schreibe, wenn ich völlig verzweifelt bin. Und ich schätze es so sehr, dass er Geduld hat und es mir wieder hilft, einigermaßen klar zu sehen. Wie geht's dir? Schluckst du das rein, was dich belastet? Da suche ich Ermutigung, da suche ich Hilfe. Wir werden noch einige Monate mit der Pandemie leben müssen. Und wir beobachten es in der Schule, auf Arbeit und sonst wo. Der Ton wird rauer. Die Leute sind genervt. Nur wenn wir als Christen nicht in der Lage sind oder nicht die Möglichkeit suchen, uns zu stärken, unsere Tanks zu füllen, um Mut zu haben, können wir nicht ermutigen. Und die Welt um uns herum braucht Ermutigung. Die ist nicht nur, dass wir Leute im Moment zum Gottesdienst einladen. Sie brauchen, dass wir selber ein Brand in der Festung sind. So wie Paulus es auf dem Schiff gewesen ist. Und insofern fand ich diese Geschichte, die wir heute gelesen haben, sehr interessant. Was ist dein Fels? Und möchtest du ein Fels für andere sein? Oder kannst du ein Fels für andere sein? Kannst du vertrauen? Das ist das, was wir vielleicht aus der Botschaft mitnehmen, sondern was ich mir für jeden von euch, aber auch für mich wünsche, dass wir ein Fels sein können, dass wir das Licht in der Brandung auch sein können. Denn das ist das, was Jesus sagt. Wir sollen das Salz der Erde sein. Wir sollen das Licht sein. Und wir können es nur, wenn wir uns selber ermutigen. Und es wird so sein, dass wir auch entmutigt werden. Dass wir auch, und das ist normal, dass wir Angst haben, ist normal. Aber suche den Mut, suche die Hoffnung in der Zeit. Bei Gott, bei deinen Freunden, sei offen über das, was dich bewegt. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag und auch wirklich sucht nach der Hoffnung.